What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Sag mal, Atze, kennst du eigentlich den alten Brauch, dreimal auf Holz klopfen, um Unglück oder Krankheit abzuwenden?
Ja, sicher, mach ich dreimal am Tag.
Ja, sicher. Das kannst du auch demnächst ganz einfach machen. Da brauchst du nur auf deine schöne Holzuhr am Arm zu klopfen.
Ja, ist klar. Was für eine Holzuhr denn?
Ja, das sind doch die neuen Uhren von Holzkern. Hier eingefasst, hier schön mit natürlichem Holz und schönem Holzarmband. Gibt's für Männer und Frauen. Ganz schicke Modelle mit Quarz, Automatik oder Hybrid-Uhrwerk. Das wäre dann eine Automatikuhr mit wiederaufladbarer Batterie. Und das Beste, der Hersteller heißt auch noch Holzkern. Bitte, geh mal zu www.holzkern.com.
Ja, da bin ich doch schon. Geil. Da ist natürlich jede Uhr ein Unikat. Ja, ja, denn jedes Stück Holz ist ja anders in der Maßung. Ja, das ist eine geile Idee.
Ja, und da hast du dann dein ganz persönliches Stück Natur am Handgelenk. Aber das Beste kommt ja noch. Schmuck haben die ja auch. Schöne Ringe, Ketten, Armbänder. Weißt du, ich mache doch hier diese Armbänder so gerne. Und mit 24 Karat vergoldeten oder plattierten Edelstahl in Gold, Roségold oder Silber. Immer mit natürlichen Elementen gemixt wie Holzstein oder Perlmutt. Geil, oder?
Ja, das sieht doch alles hochwertig aus. Und durch das Holz auch schön natürlich zu tragen auf Haut. Ja, jetzt weiß ich schon, was ich meiner Perle zu Weihnachten schenke.
Ja, das kann ich dir sagen. Die Weihnachtsgeschenke, die verschwinden mal nicht in der hintersten Schublade. Das kannst du glauben. Und für unsere Cousinen springt ja auch noch was rum.
Ja, sicher. Haben wir rausgehauen. Satte 15% Rabatt mit dem Rabattcode Cousinen15 auf wunderbare Schmuckstücke mit einem ganz persönlichen Stück Natur. Bis zum 30.11.22.
Ganz genau. Ihr findet den Weihnachtsgeschenk-Guide von Holzkern bis zum 30.11. ganz einfach mit dem Tracking-Link www.holzkern.com/cousinen. Aber nicht vergessen, am Ende beim Bestellen immer den Code Cousinen15 eingeben.
Und alle Infos wie immer auch ausführlich in den Shownotes. Und weiter mit allen Cousinen.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Till, wo erwische ich dich?
Ich Fanfare der Hilflosigkeit. Ey, was ich heute schon wieder gemacht habe, das Auto zur Inspektion.
Nein.
Das Auto wieder abholen.
Nein.
Entscheidungen treffen wie Winterreifen. Sollen die eingelagert werden oder nicht? Wollen sie denn auch, dass der Pollenfilter gewechselt wird? Dann Elternsprechtag. Um Himmels Willen, Elternsprechtag. Ey, Leute.
Für wen von beiden?
Groß
oder klein?
Für den Kleinen natürlich, weil die Große, die Große, groß Shoutout an meine zweitgrößte Tochter sozusagen. Das ist wirklich, ist ja kurz vorm Abitur, völlig autark, ne? Kocht selber, kümmert sich um ihre Schule selber, macht alles, kellnert, ein feines Mädchen, muss man mal sagen. Der Kurze, Und dieselben Sprüche, immer dieselben Sprüche, ne? Es ist ja nicht so, als ob er doof wäre.
Ja.
Nein. Er ist einfach nur stinkend. Und du hast das natürlich alles schon 100.000 Mal gehört. So.
Ja, ich habe das damals aber auch von meiner Mutter gehört, weil sie das beim Elternsprechtag gehört hat.
Natürlich. Oh Gott, ey. Und dann hast du natürlich immer pflichtbewusst auf den Boden geschaut, Zerknirschungen.
Ja.
Ne? Oh Gott, wie lange hat das bei dir vorgehalten? 2 Minuten, 3 Minuten?
Maximal. Ich glaube, ich habe es gar nicht gehört. Und ich habe es wirklich nicht gehört. Ich habe es wirklich nicht gehört. Es drang nicht zu mir vor. Das war Oh Mann, mir tut das alles so leid im Nachhinein.
Ja, aber natürlich, da sind wir wieder beim Thema.
Ich kann dich trösten, mein Vater sagte, und eigentlich hat er immer recht behalten, die kommen alle irgendwann.
Ja, die kommen alle irgendwann. Und ja, und zwischendurch Lisa Feller da gewesen, da haben wir noch einen schönen Text für die Mitternachtsspitzen geschrieben, wo sie demnächst zu Gast ist. Und wie das dann auch so ist, Mittagessen mit einer Hand nebenbei noch gemacht, und so weiter. Jetzt dann die ganzen Cousinenpost. Oh Gott, wie viel waren es? 40, ja, es 50, war, 60? Ich weiß nicht, ich bin hinterher.
Ja, es war es echt viel. Deswegen sollten wir heute nach einer halben Stunde schon mal auf die E-Mail und die Detektive umschwenken. Ne?
Aber jetzt lass mich doch mal fragen, wie geht es dir denn in dem ganzen Wahnsinn?
Ich bin total entspannt. Nicht viel zu tun, muss ich sagen.
Ja.
Tatsächlich wollte ich eben in die Stadt noch ein paar Besorgungen machen. Und dann bin ich aber so eingeschlafen und habe dabei...
Wem wolltest du es besorgen?
Der Menschheit. Nein, ich wollte alten Frauen über die Straße und Jungen ins Bett helfen. So. Und deswegen habe ich dann nochmal eben schnell auf dem Sofa Platz genommen, bin dann so tief weggeratzt, dass mir jetzt der Hals weh tut, weil ich muss so dermaßen geschnackt haben, dass die Leute unter uns dachten, hier wird gebohrt.
Ja. Hausstauballergie oder dann hat man die Nase zu beim Schnarchen und dann atmet man zu sehr durch den Mund, ne?
Ja, was weiß ich, wie ich da lag. Wahrscheinlich Hauptkörpergewicht auf dem Kopf.
Ja. Ne? Wenn dir da nie irgendeiner noch was.
Aber ich bin wirklich sowas von tief entspannt. Jetzt, der Urlaub, der war ja sehr, sehr erholsam. Kein Alkohol, jeden Tag mindestens 12, 15 Kilometer gewandert, manchmal auch 20.
Ja.
Und dann war ich eben bei meinen Opas und Omas im Schwimmbad da im Hotel.
Ja.
Und hab gedacht, du, letzte Woche da im Salzwasser, das hat aber mehr Spaß gemacht. Und nee, hilft ja nichts, ne? Hilft ja nichts.
Es macht ja sonst keiner.
Nee.
Hilft ja alles nicht, ne? Ja, dann hatten wir ja noch Tourabschluss, oder sind wir noch mit.
Ja, da müssen wir doch jetzt mal einsetzen.
Sind wir doch für dieses Jahr noch mit Standing Ovations aus dem Haus gejagt worden, sozusagen.
Ja, das war aber ein würdiger Tourabschluss, das muss man wohl sagen. Ja, ne? Du trotz Krankheit gekämpft wie ein Löwe.
Ja, die Dinger reingemacht, die du mir zugepasst hast. Wir waren so ein bisschen das Duo. Wir waren richtig so ein guter. Du warst der Mittelfeldregisseur mit dem Überblick. Du warst der Toni Kroos.
Ja.
Du hast die Pässe nach links, nach rechts gegeben.
Und du warst Benzema. Abgezockt bis in die kleine Zehe.
Die Dinger reingemacht oder wieder im rechten Augenblick auf Doppelpass gespielt und dann hast du die Dinger da unter die Latte geklopft.
Ja. Nee, es war echt würdig. Da bin ich mal einmal nicht mit saufen gegangen, dann anschließend ins Savoy.
Ah, wir haben auch nicht gesoffen.
Weil ich wollte den Erholungseffekt nicht sofort wieder vernichten.
Ja, sonst heißt es ja ab und zu mal die Leber mit einem Glas Wasser überraschen. Ja. Aber wenn du natürlich genau von der anderen Seite her kommst, aber ich kann dir sagen, ich hatte ja ein paar liebe Freunde dabei, aber wir haben es auch wirklich nicht krachen lassen. Das war alles sehr gesittet.
Wie kommt's?
Weil ich das noch im Gebälk, also ich war nach der Show wirklich auch rechtschaffend platt.
Jo, und du hab dann hast gedacht, wirklich der Letzte rausgequetscht, das muss man schon sagen.
Ja, und das ist ja auch belohnt worden. Und wenn du dann mit Standing Ovations um den Rücken nach Hause gehst, ich habe dann einfach nur gedacht, ey, jetzt sei nicht so blöd und kipp dir so dermaßen ein in die Rübe, sondern ganz locker Negroni getrunken. Nein.
Ja, und dann noch, reicht ja meistens schon bei dir, oder?
Ja, genau. Und der saß ganz gut. Und dann habe ich noch bei meiner Süßen einen halben Negroni mitgetrunken und das war genau das Richtige.
Ja.
Denn ich hatte ja noch Pflichten zu erfüllen.
Ich hoffe, dass ihr einfach mal gepennt habt. Weil so ausgeschlafen zu sein, ist auch nicht schlecht. Der Orgasmus des kleinen Mannes.
Ja, wie ich immer sage, Pipi machen. Ja. Der Orgasmus des kleinen. So nach einer 3 Stunden Autofahrt endlich irgendwo an einem Urinal zu stehen. Das ist dann der kleine Orgasmus des Mannes.
Ja, aber das kannst du ja mit Frauen eigentlich nicht machen. Wenn die müssen, dann müssen die auch sofort.
Ja, und unbedingt.
Wenn du als Mann sagst, oh, ich muss dringend, dann kannst du auch wenigstens noch von Hamburg nach Köln fahren, ne?
Ja, dann weißt du, da hast du so eine Art, wir haben da so eine Art Dromedar-Kultur.
Ja.
Ne? Die Kraft Dromedar hat nur einen Hocker, ne? Kamelkultur, die Kraft der zwei Höcker. Ne? Aber stimmt, ey, ja, ja, da wird's immer ungemütlich. Ach, aber apropos ungemütlich, lass mich doch erstmal begrüßen, angemessen. Ich grüße das Ungeheuer im Loch Ness, meine Damen und Herren, den Tiger, der Tiger, den Schallknüppel der Erregung im Getriebesumpf der bürgerlichen Eitelkeiten, die deutsche Synchronstimme von Olaf dem Flipper, die Symbolfigur der deutschen Leitkultur, das Gründungsmitglied der Stiftung Haremtest.
Okay, da habe ich gleich einen kleinen Beitrag, ja.
Der Stiftung Haremtest, ich lache mal gerade selbst. So, danke. Atze Schröder, meine Damen und Herren. Wie gesagt, das Phänomen der deutschen Leitkultur, der Titan, der Zeus im Comedy Olymp.
Genau.
Atze, ich grüße dich.
Danke, der Zeus, das Phänomen. mein lieber Sir Edward Till Hoheneder, ich bedanke mich, nehme die Wahl an und sehe der Krönung im Mai gelassen entgegen. Die Haare, ne? Die Haare. Ich habe ja
Haare.
Einer schönsten Friseursalonnamen in Köln, den gibt es wirklich in der Südstadt, Rebecca Haar. Da kommen wir gleich noch zu einer Prominenten, über die ich sprechen möchte. Und zwar habe ich so einen türkischen Friseursalon, wo ich mich immer beschneiden lasse. Und
Aber obenrum bitte.
Ja, natürlich, an den Haaren. Ja. Und da habe ich jetzt mal für mich alles so beobachtet, wie das so abläuft. Das geht schnell, wenn man da ist. Man ist da in einer reinen Männergesellschaft. Ich würde sogar sagen, da herrscht eine gewisse toxische Cowboy-Haftigkeit.
Mhm.
Und da muss alles sitzen. Da darfst du keine Schwäche zeigen.
Ja.
Auch, allein der Verdacht, dass du homosexuell sein könntest, gilt es beim Betreten des Salons schon mit allem, was du hast, entgegenzuwirken. Dann lachen immer so, dass du, wie gesagt, immer noch als Cowboy durchgehen kannst.
Ja.
Das ist wirklich was für starke Nerven. Und wenn so, ja, du wirst natürlich gefragt, wie geht und so, ne? Fragst auch mal zurück, wie geht's selber? Ne? Ja, war jetzt Türkei, Anatolien. Und dann kommt irgend so ein Name von ihrem Kaff, was du natürlich noch nie gehört hast, aber mit wenigstens einer 500.000 Einwohner.
Ja.
Und da gibt es eigentlich gute türkische Essen. Es ist bekannt für türkische Essen.
Ja.
Und es gibt Spezialitäten, die es sonst nirgends gibt. Und dann sagst du, was denn zum Beispiel? Kebab, Dürüm. Und so kommen nur Sachen, die du wirklich an jeder Ecke kennst. Aber du darfst dich auf keinen Fall drüber lustig machen. Auch dann hast du schon wieder verschissen, ne?
Ja. Dann landet das Barbiermesser wird nervös.
Ja, natürlich. Ey, diese Maskulinität da, ne? Da könntest du, glaube ich, wenigstens eine Kleinstadt mit antreiben.
Ja,
also
ist unglaublich, ne?
Ja, irgendwie kann man sich ja auch natürlich, wenn es so einmal im Monat ist, hat man ja auch Spaß daran, aber da muss wirklich alles sitzen, das sage ich dir. Ist günstig, aber du darfst auch keine Fehler machen.
Keine Schwächen zeigen.
Nein,
oder ich mit dieser pinkfarbenen Mütze reinkommen wahrscheinlich.
Ja, das oder hier mein Handy ist ja so pink, ne?
Ja.
Da darf ich da gar nicht, da habe ich ja Lebensgefahr. Da sitzen auch immer so 5, 6 Spacken.
Das gehört mir nicht.
So in so Sesseln. Ich weiß gar nicht, ob die sich die Haare schneiden lassen. Die sind auf jeden Fall immer da.
Ja.
Das hat was. Also das könnten sie, glaube ich, als Musical auf die Bühne bringen, den Laden.
Ja. Ich bin einfach nur froh, dass ich das alles selber erledigen kann.
Ja.
Ne? Es ist Wahnsinn. Ach, übrigens, bevor wir das vergessen. Es hat, Leute, bitte, wir nehmen das, wir da nach der letzten Sendung, um Himmels Willen, da war ja eine Entschuldigung fällig, ganz klar.
Was war denn da?
Ja, wir mussten uns doch bei Alice Cooper entschuldigen. Das ist.
Ach so. Aber das Thema hat auch viele aufgeregt, ne? Herrlich. Also positiv aufgeregt.
Ja, natürlich. Und wie gesagt, wir entschuldigen uns bei Alice Cooper in aller Form. Wir wussten, also uns war ja nicht klar, dass er derjenige ist, der sich schminkt.
Ja, ach, da hat ja so große Erheiterung beigetragen. Wir könnten sogar einige neue Fans für exklusiv das Magazin oder wie das heißt, mit Frauke Ludewig begeistern. Also da haben wir doch vielen auch weitergeholfen, ne?
Ja, absolut. Vielen. Ich hatte das ja gestern ganz vergessen, noch beim letzten Mal zu sagen. Da wollte ich dich mal fragen.
Ja, die Antwort ist ja.
Ja. WM, Katar, David Beckham. Ja. Hast du das mitgekriegt?
Rudimentär. Ich weiß, dass er eine hohe Summe kassiert hat, dass er quasi jetzt so Sonderbotschafter für Katar ist.
Ja.
Er hatte auch tatsächlich zwei Drehtage für die, was waren es, 180 Millionen?
Ja, 180 Millionen. Und hat er irgendwie so ein 40-Minuten-Filmchen. Als ob er so durch den Robinson-Club spaziert. Ne? Hier, ich esse ja so gerne und deswegen freue ich mich gleich hier auf dem Markt, auf den Gewürzemarkt und wo du dich auch was, ey, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass einer in der Familie Beckham gerne isst. Das sieht ja eigentlich nicht so aus.
Das ist natürlich ein Aspekt. Aber ich habe tatsächlich, gestern Abend war auf ProSieben, die ja jetzt immer mal wieder sehr viel Platz schaffen für sehr kritische Dokumentationen.
Ja.
Unter anderem oft mit Thilo Mischke, der so in alle Welt reist. Aber gestern ging es eben auch um die WM in Katar und ein ehemaliger Profifußballer, der zuletzt bei St. Pauli als Profi gespielt hat, später dann Viva con Aqua, die dieses Wasserprojekt gegründet hat.
Ja.
Hat eine Doku gemacht und war eben auch, hat mit Funktionären gesprochen, auch von der FIFA und so weiter. Kann ich sehr empfehlen, gibt es sicher noch in der Mediathek. Wie gesagt, lief gestern 20:15 Uhr bei ProSieben, aber ich habe so nach einmal drüber schlafen, habe ich jetzt was Positives an dieser WM entdeckt.
Ja, da bin ich gespannt.
Und ich glaube, das wird dir gefallen. Und zwar erstmal, dass die Conclusion gestern aus der Dokumentation war, eigentlich hat Katar sich an alles gehalten, was die FIFA gefordert hat.
Ja. Ja.
Alle Bewerbungsregeln, quasi die richtigen Leute bestochen. Und ja, nein, man muss dazu sagen, alle anderen Länder waren auch dazu bereit. Australien, USA war mit im Spiel, Japan, Südkorea. Alle wären auch bereit gewesen, alles zu tun. So, und Katar hat vielleicht ein bisschen mehr gemacht. Und
ja.
Also speziell das Vergabeverfahren kann man Katar gar nicht vorwerfen, sondern der FIFA. Weil die FIFA ist halt so eine verkommene Mafia. Wobei einer der US-Senatoren, der das Ganze für den amerikanischen Vertreter oder über den amerikanischen Vertreter angestoßen hat und im FBI ermittelt hat, hat gesagt, die FIFA Mafia zu nennen, ist eine Beleidigung und ehrenrührig für die wahre Mafia, weil solche Methoden würden selbst die nicht benutzen.
Oh Gott.
Ja, und das ist das eine. Aber das zweite ist, und das ist erfreulich, und da bin ich erst heute Morgen drauf gestoßen, und zwar Katar. Und da passt das, was du gerade sagst mit David Beckham, versucht sich so positiv darzustellen, wie es geht.
Ne? Ja.
Das ist auch ganz normal. Das versucht ja jeder. Deswegen holt man sich ja so große Ereignisse ins Land wie Olympiade oder Fußball-WM. Aber ich glaube, womit die jetzt nicht rechnen, und das spitzt sich jetzt gerade zu und das ist so richtig geil, es kommen ja jetzt hunderte, tausende Pressevertreter ins Land. Und ich glaube, die haben sich so ein bisschen überschätzt, was das PR-Gebaren angeht. Das heißt, da werden so viele Leute alles kritisch beleuchten und hinterfragen und das können die gar nicht mehr im Griff haben. Und da werden, die setzen natürlich darauf, dass sie das alles steuern können, aber es wird nicht gehen. Und ich glaube, da haben sie sich selber so eine riesen Laus jetzt in den Pelz geholt.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Das kann wahrscheinlich auch gut sein, dass das so eine Krake ist, die nicht mehr kontrollierbar ist.
Ja, es sind einfach zu viele.
Ja, das ist ja auch richtig. Die Frage ist ja, und das frage ich dich eigentlich, was sollte man machen? Soll man die WM in Katar boykottieren? Was soll man machen? Ich meine, wir wissen jetzt alle,
da sind unzählige Arbeiter über den Jordan gegangen, die achten dieses System nicht, das System nicht, sind schwulen, lesbenfeindlich, queerfeindlich, frauenfeindlich, dieses und jenes. Die Frage ist ja einfach nur, was sollst du als Endverbraucher tun? Sollst du das boykottieren? Sollte man das boykottieren?
Ich bin ganz ehrlich, ich schwanke noch. Ich schwanke noch.
Die Frage, ja, und das ist natürlich, da sagen die einen, ja, was nutzt das denn, wenn ich jetzt hier nicht gucke? So ein Blödsinn, das findet doch statt, egal.
Ja.
Was ich jetzt hier, ob ich da einschalte oder nicht, wen interessiert denn das überhaupt? Und die haben ja im Gegenteil, ist ja auch ein gutes Argument, ne? Dem wird ja jetzt erst richtig auf die Finger geguckt.
Ja.
Und so weiter. Ja, das kann ich alles verstehen, aber wenn ich doch eigentlich, frage ich mich, wenn ich doch eigentlich diese Praktiken der FIFA unterbinden will, dass solche Länder einen Zuschlag bekommen, dann kann ich doch nichts anderes machen als boykottieren, oder?
Ja, der Fehler.
Ich frage mich das selber, ja. Weil, denn wenn ich nicht schaue, fließt dann, oder wer nicht hinguckt, da gibt es keine Einschaltquoten, geht die Werbung, geht das ganze Geschäftsprinzip letztendlich in die Hose, würde ich mal sagen, oder?
Ja, dafür ist Katar zu reich, ne? Aber wie gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden. Was wiederum dafür spricht ist, und da zitiere ich jetzt schon fast, ich habe es nur einmal gehört, deswegen kann ich es nicht wörtlich zitieren, Jürgen Klopp, dem ist in der Pressekonferenz am letzten Wochenende der Kragen geplatzt, weil es kam die Frage, machen die Spieler sich nicht auch mitschuldig, wenn sie da hinfahren? Und er sagt, pass auf Leute, vor 12 Jahren ist das vergeben worden. Ne? Ihr Presseleute hättet vielleicht viel mehr machen sollen. Politiker hätten viel mehr machen sollen. Andere Funktionäre hätten viel mehr machen sollen. Jetzt könnt ihr nicht die Spieler dafür verantwortlich machen, was da vor sich geht. Ne? So ein Spieler, so ein Hochleistungssportler, der ist ja vor Ort, nimmt in seinem Leben wahrscheinlich nicht oft an so einer WM teil. Der hätte es natürlich auf der anderen Seite auch verdient, dass es eine gewisse Aufmerksamkeit hat. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden, ne?
Ja, ich bin ja auch, ich höre mir ja alle Argumente an und ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Auf der einen Seite denke ich, nee, das Prinzip basiert ja immer darauf, Leute gucken das in der ganzen Welt und je weniger Leute gucken, desto weniger Geld wird umgesetzt.
Ja, bei Katar spielt das, glaube ich, nicht so eine große Rolle, weil die haben einfach so viel
Geld.
Naja,
aber für die FIFA,
die FIFA verdient ja sowieso.
Ne?
Und
ja.
Ja.
Aber die Werbeeinnahmen und sowas alles sind ja kein schlechtes Geschäft letztendlich, oder?
Nee,
Fußballrechte. Nee. Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch, weißt du, wie einige, zum Beispiel hier Fußball-MML, die Jungs, weißt du, wie deren Einstellung zu dem Thema ist?
Ja, die lehnen dann natürlich auch ab, weil es eine Farce ist.
Wahrscheinlich alle hin, oder?
Ich habe es heute Morgen noch gehört, aber ich habe, es geht hin und her, auch bei denen. Und das ist es ja.
Ja.
Es geht hin und her, ich weiß es nicht. Es kann ja tatsächlich dieser Effekt eintreten, dass da besonders genau hingeschaut wird. Dann wäre es wiederum ein Vorteil. Das Ganze ist natürlich eine Farce, irgendwo, wo es nicht ein Stadion vorher gab. Eine WM hinzuvergeben. Das Beste ist, das kam in der Doku auch raus, die FIFA hat alle möglichen Regeln für so eine WM. Nur eine Regel ist unumstößlich seit Gründung der FIFA. Die WM muss immer im Sommer stattfinden.
Ja. Ja.
Ne? Und mit
dass man auch da nicht drauf gekommen ist.
Ja, die haben intern, hat ein Funktionär, und zwar der frühere Generalsekretär, eben nicht Blatter, sondern eins drunter, der hat das im Alleingang gemacht und hat einfach behauptet, das Exekutivkomitee hat das gemeinsam beschlossen. Und alle haben sich nur gewundert, auch in der FIFA.
Es ist,
das Vergabeverfahren ist Gott sei Dank, aber ich glaube, das ist mehr dem FBI als allen anderen Funktionären zuzuschreiben. Das Vergabeverfahren für die WM ist echt geändert worden. Also es wäre so nicht mehr möglich.
Was sagen wir, das ist jetzt natürlich, Beckham ist natürlich jetzt der Prügelknabe, wobei der kriegt natürlich so viel Prügel, dass ich ja schon wieder geneigt bin zu sagen, sei froh, dass sie mit den 180 Millionen nicht bei euch geklingelt haben.
Ja.
Ne, wo man denkt, warte mal, wie viel gibt das? 180 Millionen.
So, jetzt Leute. Jeder aufgezeigt, der das Geld sofort abgelehnt hätte.
Ja, natürlich. Ne?
Oh,
ja,
sorry. Aber, kompliziertes
für 190 Thema. Hätte ich es gemacht. Für 190 hätte ich es gemacht. Ne? Aber
jetzt für 179
gemacht. Ey, ist das nicht genauso heute, dass es wie immer ist?
Ja.
Du stehst einfach mit einem Bein mittendrin in der Scheiße, und wohin du dich drehst.
Ja.
Ne? Da könnten da jetzt auch Leute sagen, ja, und wenn wir das alles nicht gucken und alle schön weggucken und alle boykottieren, dann können die ja einfach ungehindert weitermachen. Das ist einfach schlecht. Es ist, glaube ich, überhaupt falsch. Ach, ja. Man kommt nicht heil aus der Sache raus. Nee,
und man kommt auch nicht zu einem hundertprozentigen Schluss.
Ja.
Und das Zweite. Ich werde es wahrscheinlich eher nicht gucken. Nee.
Also ich habe mir, sagen wir mal so. Ich habe es mir vorgenommen, es nicht zu gucken, ganz ehrlich.
Ja, habe ich mir auch vorgenommen.
Habe ich wirklich.
Aber ich freue mich auf der anderen Seite über die ganzen Pressevertreter im Land.
Ja, natürlich. Die zweite Sache, die mich völlig abgeholt hat diese Woche, war, würde ich dich auch gern fragen, war die Sonntagsfrage bei Matze Hielscher.
Ach, ich dachte.
Ja.
Ja.
Worüber, und die lautete, worüber hast du dich in deinem Leben bisher am meisten gestritten?
Ui. Könntest du das spontan beantworten?
Ich habe dafür eine Stunde gebraucht.
Ja.
Um das für mich rauszuschälen. Aber soll ich erst meins sagen?
Dann habe ich mal eine Minute Zeit zu überlegen.
Ja. Ich habe mich am meisten gestritten. Immer wegen meiner eigenen Unzulänglichkeiten.
Ja, gestritten auch.
Das ist mir
auch
klar geworden. Ja, ich habe immer dann am meisten gestritten oder mit anderen gestritten, wenn ich mich zurückgesetzt gefühlt habe, wenn ich mich nicht beachtet gefühlt habe, wenn ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Aber ich muss sagen, am meisten ging es immer um mich, um irgendeine Kränkung oder das, was ich als Kränkung wahrgenommen habe. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also aus der Kränkung heraus hast du dich dann gestritten.
Ja, genau.
Irgendjemand mochte die Stones nicht und du warst, fühltest
ja,
dich...
Die Stones...
Ja, ist jetzt das erste Beispiel, was mir einfällt, weil dass du mal aus Wut auf der Autobahn aus dem Auto ausgestiegen bist.
Ja, weil mein Bruder sich so lustig gemacht hat über die Stones und das habe ich als... Genau, und da ging es mir gar nicht um die Stones, sondern ich habe das als Beleidigung gegen mich verstanden, verstehst du?
Ja.
Ne? Ich habe gedacht, ich liebe die Stones und wenn er jetzt die ganze Zeit die beleidigt, dann ist das so, als ob er mich beleidigen würde.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das meine ich auch mit Kränkung.
Ja, wo du heute sagst, ist mir doch egal, was du darüber denkst.
Ja, heute denke ich einfach nur, keine Ahnung. Überleg doch mal, worüber hast du dich am meisten gestritten in deinem Leben?
Ich kann dir das nicht beantworten. Ich streng mich hier, ich habe schon, die Adern treten schon aus meinem Kopf. Ich habe mich selten gestritten in meinem Leben. Was nicht heißen soll, dass es nicht viele Konflikte gab, die gab es schon.
Ja.
Aber... vielleicht lernt man ja streiten, besonders bei seinen Geschwistern. Und ich hatte eine ältere Schwester, die war mir natürlich argumentativ immer haushoch überlegen.
Mhm.
Was dazu geführt hat, man entwickelt dann ja so eine Strategie für sich, ne?
Ja.
So ein Überlebenskonzept. Und bei mir ging das immer so weit, dass ich entweder zugeschlagen habe oder im Fall meiner Schwester mal zugebissen. Die Narbe hat sie ja heute noch im Rücken.
Ja.
Und später, ich habe nie gelernt zu streiten. Bei uns zu Hause wurde nie gestritten. Meine Eltern haben nie gestritten. Nicht einmal habe ich die streiten sehen. Keinmal. Null. Wahnsinn. Zero. Das heißt nicht, dass sie nicht gestritten haben, aber die haben das hinter verschlossener Tür gemacht.
Unglaublich.
Und das ist nicht nur gut, sagen wir es mal so.
Nee.
Weil ich habe überhaupt keine Streitkultur gelernt. Bei mir ist es so, das geht, wenn dann jemand bei mir verschissen hat, das dauert ganz lange, ich habe eine lange Zündschnur
Ja.
Und dann rede ich einfach gar nicht mehr mit dem, dann ghoste ich fast, dann bin ich weg.
Ja.
Dann breche ich die Brücke hinter mir ab. Und das ist natürlich auch nicht gut.
Ja. Ja, das ist ja faszinierend. Also für mich, also auch die großen Streits, ey. Wenn ich daran so zurückdenke, was war das immer, dass irgendeiner mich so enttäuscht hat, dass ich wirklich laut und sauer geworden bin, ne? Und dann wirklich losgelegt habe. Oder irgendeiner mich genervt hat oder geärgert hat.
Ja, du hast ja diesen heiligen Zorn, ne? Und ja. Mir geht immer die Wut aus. Und das habe ich ja irgendwo gelernt.
Ja.
Ich könnte sie aber nicht benennen. Deswegen, auch für mich eine ganz schwierige Frage.
Ja, ja, ich fand die Frage auch tierisch gut. Und das zeigt ja eigentlich auch am letzten Endes, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, also es ist ja erstmal interessant, einfach zu sehen, dass man nicht mehr versucht, auf jeden Zug aufzuspringen. Ich war ja insofern auch beruhigt, also dass ich heute nicht mehr auf jeden Zug aufspringe. Ja. Aber das jetzt nochmal rausgefunden zu haben, ich glaube, das hat mir geholfen, letztendlich.
Aber ist ja auch immer gut, wenn man einfach weiterkommt für sich.
Ja, dass man einfach feststellt, ey, Moment mal, worum geht's jetzt hier einfach? Will er dich einfach nur ärgern? Geht's hier um Sachthema oder dass man nicht alles so wahnsinnig persönlich nimmt. Das ist schwierig.
Ja. Ich habe, jetzt kommen wir leider in den Bereich Musik, aber vielleicht können wir die Musik mal weglassen und nur über den Text sprechen. Und zwar, es gibt eine interessante Serie, neue Serie auf Netflix, Inside Man.
Aha.
Da geht es darum, dass im Prinzip jeder Mensch in eine Situation kommen kann, dass er jemanden umbringt.
Ja.
So mal ganz, ganz allgemein zu sagen. Und es geht um
The evil is always and everywhere.
Ja, sozusagen. Es geht um einen Pfarrer, der in eine Situation kommt, wo er wirklich auf jeden Fall immer kurz davor ist, jemanden umzubringen. Also er kommt an seine Grenzen. Naja, auf jeden Fall der Titelsong, und der wird immer wieder auch eingespielt, ist von Johnny Cash. God's gonna cut you down.
Oha.
So. Yeah. Und aber in der Version von John Grant. Das heißt, das Schlagzeug fehlt noch. Ne? Und wenn dieser Song geht dir schon beim ersten Hören so unter die Haut. Und in dem Song geht es ja drum, und insofern passt er zum Thema. Irgendwann, und du kannst Gott auch durch Karma ersetzen oder Schicksal, ne? Aber irgendwann schmeißt es dich mal zu Boden. Ne?
Ja.
Du kannst noch so argumentieren, du kannst noch so Höhenflüge haben, du kannst dich noch so im Recht fühlen. Irgendwann wirst du mal zu Boden geworfen. In dem Fall von Gott. Ne?
Ja.
Und das, so ist es eben. Ne? Das irgendwann, das ist, irgendwie ist es auch das Leben, oder?
Ja, das Leben ist es auf jeden Fall. Und die Frage ist ja eigentlich, die stellt sich immer nur im Leben, wie entscheide ich mich? Was mache ich? Was mache ich mit meinem Leben? Ne? Lebe ich mein Leben selbst? Welche Entscheidungen triffst du für dich? Welche Entscheidungen triffst du für andere? Ich glaube ja, du wolltest gerade das was sagen?
Nee, das passt eigentlich dazu. Und zwar glaube ich ja, so, sagen wir so, unser Alter 57, dann bist du ja meistens an der Stelle, wo dich die Summe deiner Entscheidungen hingebracht hat, oder? Es gibt Ausnahmen natürlich, aber so von der Grundsätzlichkeit her glaube ich schon.
Ja. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. Ich mache auch niemand, also ja, natürlich sehe ich, dass mein Vater in unserer Familienaufstellung wirklich dafür gesorgt hat, dass alle letztendlich durcheinander fliegen.
Ja.
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 Aber an einem Punkt muss ich ihn rauslassen, und zwar die Entscheidungen, die daraus resultieren, die hat immer noch ich getroffen.
Ja. Genau. Und irgendwann musst du das Steuer ja in die Hand nehmen.
Genau. Und die Entscheidungen, die zu treffen waren, habe ich getroffen. Ob ich dadurch geprägt worden bin, ob ich anders entschieden hätte, kann ich dir einfach gar nicht sagen, aber da mache ich ihn letztendlich nicht für verantwortlich. Ne? wenn ich entschieden, ich habe entschieden, Künstler zu werden, ich habe entschieden, zu heiraten, das ist in eine Buchs gegangen, nochmal zu heiraten, das habe ich ja auch selber entschieden. Also ich glaube, man tut gut daran, dass man nicht dauernd da sagt, ich bin ein Opfer. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Genau.
Das, es geht schon in die richtige Reihenfolge, dass man nicht permanent sagt, ja, ich kann nur das und das so sein, weil der das und das gemacht hat. Ich glaube, sicherlich wird es auch da, es wird in unserer Gesellschaft Menschen geben, die wirklich keine guten Grundvoraussetzungen haben.
Ja.
Aber das führt jetzt zu weit. Wir müssen schon vielleicht bei unserem Leben, bei beiderseitigen Leben bleiben. Und ich glaube, ja, mein Vater ist sicherlich für ein Trauma in meinem Leben verantwortlich. Das kann ich so sagen. Für andere ist er nicht verantwortlich. Und die Entscheidung, welcher Mensch man sein möchte, die muss man selber fällen.
Ja, das gefällt mir gut. Welcher Mensch willst du sein?
Ja.
Und hast du die Kraft dazu?
Ja.
Weil das kommt ja auch hinzu. Ne? Es gibt auch Menschen, denen ist es nicht gegeben. Die haben die Kraft nicht, dahin zu kommen.
Ja, eine andere Sonntagsfrage bei Matze Hilscher war, was würdest du machen, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest? Ne? Und ich habe die Frage so verstanden, dass ich gesagt habe, ich würde versuchen, so zu leben, dass mein Leben einen Sinn ergibt.
Ja.
Wenn ich nicht mehr arbeiten müsste.
Für dich einen Sinn.
Ja, genau.
Ja, ja.
Wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, würde ich einfach versuchen, so zu leben, dass das Leben für mich einen Sinn ergibt.
Und wenn du arbeiten müsstest, ja auch, oder?
Genau. Und das heißt ja irgendwie, ja, ich arbeite, vielleicht arbeite ich auch nicht. Kann ich doch jetzt nicht sagen. Es muss einfach Sinn machen. Die Entscheidungen, die du triffst, sollten eigentlich für dich einen Sinn ergeben.
Ja.
Weil du bist ja derjenige, der die Entscheidung auch tragen muss.
Ja. Das ist ja ein Riesenthema, ne? Ein Riesenthema.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Aber ich mag diese Sonntagsfragen von Mats Hilscher sehr gerne, weil das bringt mich immer wieder dazu, über mich selber nachzudenken. Was will ich eigentlich? Wer bin ich? Was bin ich? Was tue ich eigentlich? Und ich glaube einfach, das Beste, was man machen kann, ist Selbstreflexion, oder?
Und das Schwerste, ne?
Ja.
Nietzsche hat gesagt, werde der du bist.
Ja.
Das klingt einfach und ist das Schwerste.
Ja. Absolut.
Um jetzt mal wieder etwas Leichtigkeit reinzukriegen.
Ja.
Eine Sache ist mir heute gewiss und zwar, ich war ja 2 Wochen auf Malle am Mittelmeer und habe mich auch gefreut, da in dem noch warmen Wasser zu schwimmen. Aber ich bin so glücklich, wieder in Hamburg zu sein. Ach, ist das alles schön hier.
Du bist so ein richtig glücklicher Hamburger geworden.
Ja, ne? Ich bin wirklich mit Leib und Seele hier im Norden und mir gefällt es letztendlich.
Aber wo
mir
ist
überall,
für dich der Unterschied? Ja, so für dich der Unterschied? Also
ich bin so ein Umgebungsopportunist, letztendlich könnte ich wahrscheinlich auch in Bitterfeld eine Woche sein und würde sagen, auch gar nicht so schlecht.
Ja, aber du lebst ja. Guck mal, du bist ja in den 30 Berufsjahren so viel rumgekommen, ne? Was ist es? Du würdest ja jetzt einfach nicht weggehen aus Hamburg. Also ich habe bei dir immer das Gefühl, du bist ein richtiger Hamburger geworden. Aber was ist es denn, was dich dann so, was fasziniert dich besonders da?
Also erstmal die Grundstimmung, dann die Summe der Möglichkeiten, die ist ja auch extrem groß. Dann die Mentalität, kommt mir auch sehr entgegen. Ja ist ja und nee ist nee.
Mhm.
So eine gewisse Verbindlichkeit. Andererseits ist die Stadt sehr schön, gerade wenn man hier wohnt und ein bisschen Zeit hat und kann dazu auf dem Rad alles entdecken. Also da könnt ihr selbst ich ein Bildband machen darüber.
Ja.
Aber wahrscheinlich ist es die Mentalität und die Umgebung, das gefällt mir am besten. Das ist, wie gesagt, fühle mich sauwohl.
Ja, dieses Hamburg meine Perle, das hatte ich voll erwischt, ne?
Ja. Aber wahrscheinlich könnte es tatsächlich auch. Aber eine Großstadt müsste es, glaube ich, in meinem Fall schon sein. Könnten auch andere Großstädte sein. Aber wenn ich jetzt so überlege, ich müsste auf Mallorca leben das ganze Jahr, das wäre mir dann zu wenig. Echt. So gerne ich aufs Meer gucke und reinspringe.
Ja, vielleicht sind wir, ich sage ja immer, ich bin zu deutsch, um das ganze Jahr irgendwo in der Sonne zu hocken.
Ja.
Oder dass ich neulich im beim letzten Urlaub gedacht habe, am Bordstein muss denn das kann man doch mal, das Unkraut kann man dann auch mal wegmachen da, oder?
Ja, Hazy, kommen Sie mal her.
Verrückt, ne?
Ja, ich kenne solche Momente. Habe ich hier im Haus auch. Was sagt dir Sex-Positivity?
Sex-Positivität?
Ja, Sex-Positivity. Also ist so ein neues Schlagwort sozusagen.
Was heißt das? Dass du gerne fixst, oder?
Unter anderem. Aber dass du auch jegliche Form von Sexualität bejahst. Also du musst nicht bei allem mitmachen, aber es ist für dich dann alles okay. Alles, was passiert sozusagen.
Ne? Aha. Oh, das, alles?
Alles. LGBTQ ist klar.
Ja.
Aber das ist jegliche Form von Sex auch in deiner Umgebung positiv bewertet wird. Man kommt schon fast unter Druck, ist so ein neues Schlagwort. Ich bitte mal um Notifikation. Dir und auch mal unsere Cousinen, was ihr mit diesem Schlagwort Sex Positivity so am Hut habt. Und
aber bitte alles im Rahmen des bürgerlichen Gesetzbuches.
Natürlich, ne? Aber es heißt letztendlich, jeder soll sich sexuell so entfalten können, wie er will. Es gibt keine Norm, egal, One-Night-Stand, ungewöhnliche Stellen, weg mit der Scham, weg mit der Angst, nicht zu genügen. Alles geht, alles gang, nichts muss. Ja?
Oh, das überfordert bestimmt viele, oder?
Ja, mich zumindest auf jeden Fall. Und es gibt jetzt mittlerweile Sex-Positiv-Partys. In Berlin natürlich schon eine ganze Menge, wie man sich vorstellen kann.
Ja.
Und das ist gerade so das Schlagwort der Stunde, ne? Sex-Positivity, ja. Also die Neue Züricher hat darüber geschrieben, unter anderem. Aber wir hatten das letztens sogar bei betreutes Fühlen und ich konnte damit echt nichts anfangen. Und selbst nach der Sendung war ich immer noch nicht so richtig weiter. Ne?
Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann da auch nichts mit anfangen.
Deshalb, das wäre ganz gut,
interessant,
wenn ihr uns mal schreibt und wer hat schon Erfahrung und wer kann uns beide so ein bisschen schlauer machen.
Ne? Ja, mir fehlt grundsätzlich erstmal die Vorstellungskraft jetzt. Keine Ahnung.
Weitere sexuelle Befreiung letztendlich. Ne?
Ja. Man nimmt schon als Vater, sagen wir, einer 17-Jährigen oder auch einer 30-Jährigen, nimmt man schon wahr, dass sich heute da eine Menge getan hat. Also das starre Rollenbild kenne ich nicht mehr von meinen Kindern.
Ja.
Ne? Dieses Jungs sind, also diese verordnete Heterosexualität.
Ja.
Ne? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich auch froh, dass das wegfällt.
Ja. Und wie gesagt, es gibt jetzt auch schon Sex-Positiv-Partys. Ne? Der eine kommt im Damenslip, der zweite an alleine seiner Herrin, die dritte oben ohne. Manche machen mit, andere schauen zu. Alles geht.
Alles geht, ja.
Früher nannte man das Swingerclub, aber ne? Aber das ist nicht fortschrittlich.
Ja, viele würden wahrscheinlich sagen, das ist doch nur ein weiteres Beispiel für die komplette Enthemmung unserer Gesellschaft.
Könnte man auch sagen, natürlich. Ne? So Tanz auf dem Vulkan sozusagen.
Ja, ufert denn eigentlich alles aus? Ist denn irgendwie, ich weiß es auch nicht. Ich empfinde es zunehmend bizarrer manchmal, dass ich, es gibt ja jetzt so eine Nachrichten-App, die heißt Good News.
Ja, hast du letztens schon gesagt, ja.
Ja, aber da, ich glaube nicht hier in der Sendung, sondern ich glaube, da haben wir Backstage drüber gesprochen.
Ja.
Good News. Und ich erwische mich immer mehr dabei, dass ich mich reduziere, tatsächlich. Also, das ich kann, wie gesagt, mit den Nachrichten, ja, ich nur noch so ein Teil und ich nehme das hin, dass einer vielleicht vor mir mit der Stadt einfach im Rock rumläuft, wenn das jetzt auch Sex-Positivity ist.
Ja, du musst dir das ungefähr so vorstellen. Es gab ja jetzt die ganze Zeit die Body-Positivity. Ne?
Ja.
Und das eben aufs Thema Sex bezogen, dass da eben auch alles so akzeptiert wird, wie es ist. Ne? Dass man betreibt kein Bodyshaming mehr und dass man eben auch kein Sexshaming mehr betreibt.
Ja. So, mein Lieber, dann lass uns doch zu den Mails kommen, oder?
Na, wir unsere Rubrik. Ein bisschen Hall brauchen wir jetzt, Sophia.
Ja,
ich mach
ja.
dir jetzt die Ansage. Und hier ist sie, die Rubrik. E-Mail und die Detektive.
Ah, herrlich, gefällt mir wahnsinnig gut. So, ihr weltbesten Cousinen, ich melde mich zum Thema Wein und Jan Böhmermann. Ich bin Sommeliere und leite eine Vinothek in Bamberg. Wir beziehen alle Weine direkt von den Winzern und wissen dann auch, was inhaltlich in den Flaschen ist. Es ist schon richtig, dass es Weine gibt, die eine ordentliche Chemiekeule beinhalten und deren Winzer auch ausschließlich auf große Ausbeute sind. Aber, Gott sei Dank erleben wir so eine geniale Entwicklung mit großartigem Qualitätsstreben der Winzer, dass es auch so gute Weine gibt, die nicht nur schmecken, sondern die man auch inhaltlich mit Freude trinken kann. Man muss vielleicht schon ein paar Euro mehr ausgeben, aber noch lange keine 100 Euro pro Flasche. Es gibt fantastische, hochwertige Weine für kleines Geld. Und so weiter und so fort. Liebe Grüße, Marlies. Ja, das war einigen wohl offensichtlich ein Bedürfnis,
ja,
zu schreiben, dass es auch guten Wein unter 100 Euro gibt pro, ja, Flasche.
Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir sind da auch die falsche Adresse. Wenn, dann direkt an Böhmermann, ja?
Ja, ganz genau.
Aber solltest du dir unbedingt mal anschauen, diese Sendung. Das war wirklich... Ich war begeistert, muss ich schon sagen. Jetzt habe ich doch letzte Woche von diesem Salon Champagner erzählt.
Ja, und da ein Schnäppchen.
Ein Schnapper, ne? Der liegt ja so, ich würde sagen, ja, Flasche bei 1,5 bis 2.000. Ne?
Ja.
Würde ich nie ausgeben, so viel. Aber ja, in Sachen Comedy müsste ich jetzt schon wieder sagen, alles drunter ist Industriechampagner. Ne?
Natürlich.
Und man kann ja alles besonders gut machen. Ne?
Ja, unbedingt.
Und, aber schaut euch die Sendung an in der Mediathek, Böhmermann, im ZDF. Ja, großartig. Hat mich doch schwer begeistert.
Ja.
Ich trinke hier nur noch Möhrensaft und Fanta. Und zwar Jahrgangsmöhrensaft.
Ich wollte es gerade sagen. Ne? Wenn nicht irgendeinen Möhrensaft.
Nein.
Jahrgangsmöhrensaft.
Ja.
Aus dem Hause Moët Chandon. Moët Chandon.
Ach, ehrlich, ne?
Mhm.
Ja.
So.
Ja, Andrea hat uns geschrieben. Hallo Atze, das bin ich. Hallo Till, das bist ja du. Leider verfolge ich euch erst seit kurzer Zeit. Ja, da muss man wirklich sagen, schade, schade. Und ich habe mir in meiner Verzweiflung die Biografie von Atze gekauft. In der Hoffnung, ja, okay, lass mal hören. Ich fand die Geschichte dann allerdings doch so interessant, dass ich weitermachte. Ja, da sind wir beide natürlich stolz. Ne?
Ja.
Und ich konnte einmal den Menschen Atze erkennen. Einmal mehr, also mehr fehlt das hier. Dann folgten für mich das erste Buch und dann kam Ute. Eine gute Wahl, würde ich sagen. Ja, lange ist es ja, aber dieses Buch könnte man ebenso verfilmen. Das stimmt. Und danach kam für mich erst U900 dran. Es war genial lustig. Leider bin ich bei Till noch nicht so weit, aber sie arbeitet dran. Und jetzt, ja, ich höre heute noch einmal am Strand von Portals, also auf Malle, euren Podcast weiter und sitze heute im Lila und nicht im Ritzi. Auch eine gute Wahl, das Lila. Stimmt.
Aha.
Auch sehr gut. Auch sehr gut. Dann, man sitzt so ein bisschen über dem Strand und schaut so aufs Meer hinaus. Also auch eine gute Idee und gute Küche. Auch wenn die Seezunge nach Tills Aussage, also die im Ritzi, die beste seines Lebens war, für mich passt es dort oben und der Ausblick ist mega. Ja, hast
ja.
So, kennt ihr ja. Und die Mädels passen auch. Aha. Obwohl es bereits November ist, macht weiter so. Tolles Team. Und ich habe eben gesagt, Andrea, aber da ist noch ein S hinten dran. Gruß, Andreas.
Ja.
Entweder ist es ein Mann oder es sind mehrere Andreas.
Das kann natürlich auch sein. Oder es ist eine italienische, eine, ist auch.
Ja, stimmt.
Lieber Till, lieber Atze, kurz vorweg, danke für den tollen Abend gestern in Köln. Auch im Namen meines Papas, der nach 1966 als 16-Jähriger heimlich bei den Stones in Essen endlich mal wieder Mick Jagger live sehen konnte. Das nehme ich auf meine Kappe. Die Verkörperung des Mick Jaggers.
So.
So, bitte. Keiner macht das für anderthalb Minuten besser als ich, glaube ich.
Nein, auf keinen Fall.
Aber auch nur für anderthalb Minuten. Grandios. Nun zum Thema. Ich, 48, überwiegend glücklicher und später Papa von zwei Töchtern, 11 und 5, erinnere eine krasse Situation. Einmal saß ich auf der Bettkante, mitten in der Nacht todmüde, verzweifelt, den Tränen nahe,
ja.
Die Hand seit Stunden auf der Schulter meiner Großen, damals vielleicht 1 Jahr alt, in dem Wissen, dass sie sofort aufwachen würde, wenn ich die Hand wegnehme.
In dem Wissen, nicht in dem Glauben, in dem Wissen.
Ja, dass sie sofort wachen würde, wenn ich die Hand wegnehme. Ich schwor mir in dem Moment bei allem, was mir heilig war, nie, nie, nie wieder ein Kind in die Welt zu setzen. Ich erschrecke mich heute noch vor mir selbst, wenn ich daran denke, gestehe mir das aber in der damaligen Situation durchaus zu und habe auch im Nachhinein kein schlechtes Gewissen, eher so ein ungutes Gefühl, dass man als Eltern durchaus leicht mal an oder über seine Grenzen kommen kann.
Ja.
Das sollten sich aber alle Eltern durchaus zugestehen, das nimmt Druck und wie gesagt, ich bin ja auch Papa von 2 großartigen Mädels. Gut, aber dass ich damals nach dieser Nacht mit meinem Urologen noch nicht per Du war. Wer weiß, was ich mir sonst alles am nächsten Morgen hätte ab- oder durchschneiden lassen. In diesem Sinne, weiter so ihr zwei bis die Tage, eure Cousine Thomas. Ja, Thomas, du siehst an Atzes und meiner Reaktion vollstes Verständnis. Man, man kommt ans Limit.
Und das verrät dir vorher keiner. Das ist das Schöne daran.
Ja, ganz genau.
So, ich habe eine Zuschrift, die heißt Liebesnächte in der Taiga. Moin ihr beiden. Ich höre immer mal wieder alte Folgen und heute war es Liebesnächte in der Taiga. In der Folge meinte Atze, er würde in einer der nächsten Folgen mal intensiv über seinen Ghana-Besuch und dem Projekt erzählen. Ist das schon passiert? Wenn ja, in welcher Folge? Anhand des Stils kann ich nichts finden. Und wenn nicht, macht er das noch oder andere Plattform, quack, quack, quack. Liebe Grüße aus Borkhorst, Nikolaus. Ja, Nikolaus, das Hörbuch, und zwar in der Biografie, spreche ich mit Tränen in den Augen über das Ghana-Projekt. Und das Hörbuch ist wirklich sehr, sehr gut, auch zum Einschlafen. Ja, würde ich dir sehr empfehlen. Ne? Also die Atze-Biografie, wie heißt sie noch? Ich bereue nichts oder so, ne? Oder ich, wie, ach nee, so hieß ja
blauäugig.
Die, so hieß ja die von Oliver Kahn, ich.
Oder bei Beckenbauer war es doch so eine Trilogie, ich, einer wie ich, oder und das letzte war ich, ich selbst oder irgendwie sowas, wo man denkt, ja, hast du auch noch, geht auch noch was anderes außer ich.
Ja, aber sie ist wirklich blauäugig und das ist wunderschön geschildert. In feinster Prosa.
Absolut. Und es lohnt sich, denn Madame Fogana, die Organisation, wo es hier drum geht, ist eine ganz tolle Geschichte. Könnt ihr auch so im Internet auschecken.
Ja.
So, jetzt schreibt uns hier Cousine Dennis zum Thema Wolke Hegenbart und ihr schwieriges erstes Jahr.
Meine da kam echt viel zu dem Thema, ne?
Ja, Leute. Und eine Mail war besonders lang und da stellte sich heraus, dass das Kind nach dem Besuch eines Osteopathen, also dass das Kind Fehlstellungen hatte offensichtlich. Und eingerenkt ist das falsche Wort, das machen die Osteopathen ja eben nicht. Aber daher können auch zum Beispiel Schmerzen herkommen oder Geschreie. Unser Jüngster hatte ein KISS-Syndrom und das ist die Abkürzung für Kopfgelenk-induzierte Symmetriestörung. Und das kann zum Beispiel auch zu unruhigem Schlaf oder Schlaf zu Schmerzen führen. Und unser Freund Micky hat mir damals einen tollen Arzt in Dortmund empfohlen, wo wir denn hingefahren sind und wo das dann behoben wurde.
Ja.
Also, wenn so ein Kind viel schreit, es kann eben halt auch an solchen Sachen liegen, an orthopädischen Geschichten. Das ist auch nochmal ein Resümee eurer ganzen Zuschriften.
Ja.
Jetzt schreibt uns hier Cousine Dennis, meine Frau und ich sind eines dieser glücklichen Paare, deren Kind nie Probleme machte. Sie hatte zwar ihre kleine Phase, naja, aber eigentlich, naja, keine Probleme. Jetzt bekamen 7 Jahre nach uns unsere besten Freunde ihre erste Tochter, bei der wir als Paar auch Paten wurden. Und was soll ich sagen? Dieses Mädchen, so süß sie auch ist, stellt ihre Eltern vor eine echt harte Probe. Sie ist mittlerweile 5. Ein immer noch ständiges Geschrei, Spielzeuge fliegen, wenn sie ins Bett der Eltern möchte und nicht darf, wird schon mal absichtlich ins Bett gepinkelt. Es hilft kein Schimpfen der Eltern, kein Bestrafen, kein liebes Zureden, nix.
Das Kind jetzt, ne?
Ja. Und sie soll nächstes Jahr in die Schule. Jetzt haben wir diese Erfahrung nie gemacht und zack ist sie da. Die Arroganz unsererseits. Ja. Das ist doch falsche Erziehung, keine Grenzen gesetzt, uns wäre das nicht passiert, weil wenn wir mal auf sie aufpassen und mit ihr spielen, ist sie ein Engel. Aber man weiß es ja besser, Kinder und Eltern ist ein sehr schwieriges Feld, was doch komplett vermint ist und dort ohne Blessuren rauszukommen, ist ein einziges Glücksspiel. Umso wichtiger war das Interview mit Volke Hegenbart, um allen verzweifelten Eltern zu sagen, ihr seid nicht allein. Ne? Und ja, ich kann euch allen auch nur mal den Film Systemsprenger empfehlen.
Ja.
Ja, da sieht man einiges, wo man im Laufe seiner Elternzeit gesagt hat, ja, ich kann dir mal sagen, was die braucht.
Ja.
Ne?
Ja.
Grenzen braucht die, ne? Kinder müssen reguliert werden. Ja, ja. Ja, kann sein. Ja. Aber manchmal gibt es auch. Es gibt Sachen, die gibt's gar nicht und die gibt's doch.
Ja, das jedes Kind ist anders. Das sollte man hier schon mal ganz stark festhalten. Ne? Wer wüsste es besser als du?
Auf jeden Fall.
Ne? Stefan Belgert hat uns geschrieben, Moinsen ihr beiden. Ich glaube, man muss so aufgewachsen sein wie ihr, um so bescheuert zu sein. Das meint er im positivsten Sinne. Ne?
Ja.
Im Sylt-Podcast muss ich gelegentlich laut schmunzeln, weil ihr euch so gut ergänzt. Habe ich auch so empfunden. Was ich aber loswerden wollte, also der Grund dieser Depesche ist, Doppelpunkt, ich habe 2 Kinder, die ich unter Schmerzen geboren und mit viel Geld großgezogen habe. Jedenfalls sage ich denen das immer. Sie meinen, das ist wieder ein Dad-Joke. Sie sprechen das aber aus, wie als würden sie Dad, also Todes-Joke sagen. Scheiß Abiturienten. Egal, ich muss gestehen, dass ich als junger Vater Ende der 90er mit den beiden Kindern im ersten Lebensjahr nichts anfangen konnte, weil es schreiende, kotzende und stinkende Blagen waren, mit denen man sich einfach nicht vernünftig unterhalten konnte. Und dazu waren sie beratungsresistent und unbelehrbar. Die Situation wiederholte sich in deren Pubertät. Wenn ich das in der Männerrunde mal verlauten lasse, flüstern mir Artgenossen zu, dass ich sowas von Recht habe. Also danke, dass es euch ähnlich ging und ihr den Mut habt, dies auch mal laut zu sagen. Mahlzeit, eure Kuh, also K-U-H, eure Cousine Stevie.
Ja, super. Und dann hatten wir noch ein Thema, nämlich Cannabis, haben wir auch drüber gesprochen,
ja.
Das Kiffen. Und da fand ich eine Mail sehr interessant. Hallo Obercousin, warum wird eigentlich immer im luftleeren Raum über die Folgen der Freigabe von Cannabis diskutiert?
Ja.
Einfach mal die Erfahrungen in anderen Ländern anschauen. So ist in Kanada nach der Legalisierung die Anzahl der Konsumenten eben nicht gestiegen, schon gar nicht unter den Jugendlichen. Nur der Schwarzmarkt ist zurückgegangen und wenn man sich die Geschäfte dort mal vor Ort anschaut, in denen Cannabisprodukte verkauft werden, dann ähneln sie eher Uhrenfachgeschäften. Unterschiedliche Produkte in Glasvitrinen präsentiert mit dem Herkunftsnachweis Kanada. Dazu ein Link zur Tagesschau. Also schön geschmeidig bleiben, Cousine Jörg. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob man kanadische Verhältnisse einfach auf Deutschland übertragen kann, aber den Ansatz finde ich ja erstmal total richtig. Mal gucken, was ist da eigentlich in anderen Ländern passiert?
Ja.
In Portugal zum Beispiel, da habe ich mich mal mit beschäftigt, werden Leute, die gegen das Betäubungsmittel Gesetz verstoßen, also zum Beispiel auch Heroin, die werden nicht mehr in den Knast gebracht, sondern müssen in Therapie, in den, glaube ich, in Entzugtherapie gehen. Und das hatte wohl den Sinn, dass man die Leute einfach aus der Kriminalität rausholt.
Ja, das ist ja das, was wir auch schon angesprochen hatten. Man will es aus der Illegalität rausholen.
Ja.
Man will den Schwarzmarkt trockenlegen. Und eine Erfahrung sehe ich überall bei allen, gerade die Väter mischen sich dann ja bei solchen Themen gerne mal ein. Du kannst nichts dagegen machen. Wenn dein Kind kiffen will, dann wird das kiffen.
Ja.
Das ist wirklich, ein guter Freund von mir, der hat ja auch 4 Kinder wie du. Davon 3 Söhne und einer hat so extrem gekifft und der wusste nicht mehr ein noch aus Drogenberatung und die haben auch gesagt, letztendlich, sie können alle Angebote machen, aber wenn der kiffen will, dann wird er immer einen Weg finden.
Ja, ja, absolut.
Ne? Ansprechbar absolut. Bleiben, aber ich fände es schon echt gut, wenn man es aus der illegalen Ecke rausholen würde.
Ja, weil gerade in Portugal hat man auch festgestellt, naja, die kommen aus dem Knast raus und was machen die? Es geht sofort weiter.
Erstmal ein Durchziehen.
Ja, ja. Oder den nächsten Schuss besorgen. Ja, und da ist auch die Zahl der Drogenabhängigen sehr stark zurückgegangen. Also auch eine interessante Mail. Danke, liebe Cousine Jörg.
Ich möchte an dieser Stelle mal einen neuen Podcast empfehlen. Der ist richtig gut. Sucht und Süchtig heißt er.
Aha.
Das sind 2 schlaue junge Männer. Der eine war 15 Jahre lang kokainsüchtig, der andere alkoholsüchtig und die sprechen in ihrem Podcast darüber. Sucht und Süchtig findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Sehr interessantes Projekt.
Ja. Ja, oft hast du ja bei solchen, wir kennen alle diese Artikel, er war einmal ein Junkie, jetzt ist er Triathlet.
Ja.
Na, und hat den Ironman gewonnen. Ja, wo du denkst, ja, eine Sucht wurde durch die nächste ersetzt, die natürlich wesentlich gesünder ist. Aber das Suchtverhalten ist ja das Interessante.
Ja, ne? Bist du ein Suchttyp oder nicht? Das ist, komm. Aber auch da sollte man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne?
Absolut nicht.
Man kann
nicht
überall reinschlittern.
Ja, ja, ja.
Hey, Micky Beisenherz hatte in der aktuellen MML-Folge Fußball-MML, da ging es um einen Sky-Moderator, ein neuer Sky-Moderator, der ausschließlich im weißen Anzug da auftritt, der auch wohl ziemlich drüber ist. Und Micky meinte nur so ganz lapidar, da muss ich wirklich lachen. Tja, Leute, da könnt ihr mal sehen, was Kokain und fehlende Mutterliebe so alles anrichten können.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh Mann, ja Till, was sagst du denn eigentlich dazu? Die große Ehrung diese Woche für Dolly Rebecca, da haben wir es wieder, Paten. Hall of Fame.
Ja.
Sie ist in der Rock'n'Roll Hall of Fame.
Ja.
In der Dankesrede hat sie gesagt, wieso Rock'n'Roll?
Ja, das war exakt, danke Dolly, dass du meine Frage einfach schon damit gestellt hast. Also bei Country kann ich das ja nur verstehen. Ich habe natürlich den Hinweis bekommen, dass sie mit einer 99-Dollar Kindergitarre da irgendwie aufgetreten ist.
Ey, das ist ein Dolly-Paten, ne?
Ja.
Ich glaube, das ist die geschäftstüchtigste und abgezockteste und wunderbarste und liebenswerteste Person im ganzen Pop-Business.
Ja,
also sowas, das gibt's doch alles gar nicht. Ich wusste gar nicht, also allein die Zahl, ne? 25 Nummer 1 Hits, 50 Top 10, über 100 Millionen Alben verkauft. Dann, ich wusste gar nicht, dass sie I Will Always Love You geschrieben hat.
Ja.
Und auch selber. So ähnlich,
war, war als Trennungshymne von ihrem damaligen Manager.
Genau, und Whitney Houston hat es ja zum Welthit gemacht.
Ja.
92, also sie hat es auf Jolene 74 veröffentlicht. Ey, Wahnsinn. Aber doch auch eine treue Seele andererseits. Seit 1966 schon verheiratet mit so einem reichen Bauunternehmer, der noch nie ein Interview gegeben hat. Er hat wenig Interesse daran.
Ja.
Und was ich auch erfahren musste, dass sie sich ihren Style, ihren öffentlichen Style, sie lässt sich ja seitdem die 22 ist schon operieren und sie hat ja auch immer sehr enge Klamotten an, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, und sie hat schöne Haare und sind garantiert nicht ihr eigenes.
76 ist sie und da muss man sagen, das Geld ist gut angelegt. Ne?
Ja.
Ihren ganzen Style, hat sie im Interview gesagt, hat sie sich damals bei einer Prostituierten abgeschaut. Und da muss man sagen, das kann man doch so nicht sagen, da kann man doch auch Nutte sagen, oder?
Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich verstehe das
hat
alles
sie das so, hat sie das gesagt?
Ja, natürlich.
Oder? Ja, ja. Ja, ja. Dolly Parton, wirklich, ganz ehrlich, ich habe ihre Musik nie gemocht. Ich sag's dir ganz klar. Und ich finde, Jolene ist ein Scheiß-Song.
Ah, super Song. Ich liebe den.
Fürchterlich.
Der ist wirklich gut, ja.
Was hat sie da nochmal? Islands in the Sun, da, 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 I Will Always Love You, eine fürchterliche Jallerei.
Tolle, ey, tolle Nummer. Wirklich,
ey, dieser
Sag mir
Film
die Sängerin, Bodyguard, die das singen kann.
Ey, das ist mir scheißegal. Dieses, ey,
ja, dieses, an wie viel Alben hast du rausgebracht?
Ja, ja. Ich nenne diesen Song immer Hü-Ei.
Ja, bei dir hört sich's wirklich scheiße an. Hü-Ei. Aber von Whitney Houston hört sich's aber ziemlich gut an.
Ach, von Whitney Houston. Ich lasse mir das nicht länger schönreden.
Also,
das ist
also
scheiße.
Du willst hier behaupten, Whitney Houston ist eine schlechte Sängerin.
Whitney Houston musste als gute Sängerin, wieso muss man dann so eine Scheiße singen, wenn man so eine gute Sängerin ist? Weißt du, wann ich Whitney Houston gut fand? Als Wyclef Jean sie von diesem ganzen Scheiß und Kitsch mal befreit hat und ihr einfach einen guten Beat und eine gute Bassline runtergelegt hat. Und da, nie war für mich Whitney Houston besser.
Ja, das klingt auch so wie, muss man denn heute Cocktails trinken? Früher Pilz und Korn, das war doch gut. Aber das sind die ewig Gestrigen, die meinen hier...
Oder die sich einfach von ganzem Tant und von amerikanischen Schmier-Keyboards und falschem Kitsch, ne? Diese Frau, Whitney Houston, die hat doch hinter ihrem ganzen Kitsch, den sie da zelebriert hat, überhaupt gar nicht, den hat sie doch gar nicht gelebt. Stattdessen war sie mit so einem Arschloch zusammen, hat halb Peru durch die Nase gezogen.
Du steckst ja voller Vorurteile.
Und das ist aber nun mal allgemein bekannt, dass Bobby Brown und sie sich irgendwie gegenseitig was in die Fresse gehauen haben, dass sie beide stark kokainsüchtig waren und dass sie dieses Kitsch-Image, was sie da vorgemacht hat, das hat sie ja überhaupt gar nicht gelebt.
Ja.
Im Gegenteil, sie war näher an dir dran, als du glaubst. An dem Rock'n'Roll, an den du so liebst und an dem harten Lifestyle.
Rock'n'Roll war mir immer scheißegal.
So, jetzt, ne? Ja, dann kannst
aber
du ja jetzt...
Dolly Parton, ja, ist ja auch scheißegal.
Dolly und ich, nee, ich finde das gut. Ist ja alles in Ordnung, aber man...
Ey, ich finde sie so ein großartiges Vorbild, und zwar in der Sache, dass sie einfach ihr Ding immer durchgezogen hat.
So, als Frau in dem Business sich nichts vorschreiben zu lassen, ihren eigenen Weg zu gehen.
Nein, auch selbst ihr Style, der wahrscheinlich auch nicht besonders unumstritten war. Aber sie hat einfach ihr Ding durchgezogen. Und das nötigt mir tiefsten Respekt ab.
Und da bin ich wieder bei dir. Auch wenn es schlechte Musik ist, aber ich finde die Musik ja nur nicht gut. Das kann, dann darf ja jeder andere die total gut finden.
Ja, weil da 5 Opas an der Gitarre stehen.
Und das ist wieder ein Witz, den du gerne machst und den ich leider total gut finde. Ja,
der ist vom Beisenherz, ne? Beim Abtrocknen auf dem Boot.
Ja,
als du mal wieder anhobst zu irgendjemandem zu vernichten. Und dann sagt er so mit dem Spültuch in der Hand oder Trockentuch, du bist auch nicht zufrieden, wenn wenigstens 3 Rentner an der Gitarre stehen. Ne?
Ja, ja, ja. Da ist so viel Wahres dran, obwohl ich mir die Rentner heute natürlich auch nicht mehr angucke. So, aber
Abo.
Da sind wir ja bei unserer Spotify-Liste.
Richtig. Und guck mal, so weich hast du mich schon geklopft, dass ich jetzt nicht Dolly Rebecca Parton nehme.
Kannst du doch machen. Ist doch schön, wenn du einen guten Song von ihr findest.
I will always love you.
In ihrer Version oder?
In der Version, in der sie in 60 Ländern auf Nummer 1 war.
Ja, also sie freut sich, sie hat sich über den Whitney Houston-Erfolg bestimmt sehr gefreut.
Ey, die ist sowas von, die ist auch heute noch GEMA, sowas von geschäftstüchtig.
Ja, den GEMA-Scheck hätte ich auch gern gekriegt, ganz ehrlich.
Ja, ihr Freizeitpark Dollywood wird jetzt nochmal umgebaut und zwar für 300 Millionen.
Ist denn
dafür muss sie nicht zur Bank.
Ist nicht auch das erste Klonschaf Dolly wegen ihr Dolly genannt worden?
Ich würde mich freuen. Aber auf jeden
ich
Fall.
Ich meine doch, oder?
Ich gehe davon aus, dass dieses Schaf in Irland gezeugt wurde.
Und ist das nicht, oder ist das von ihr großgezogen worden? Ich weiß es
gesäugt
nicht.
Gesäugt vielleicht. Oder sie musste immer die Hand auf die Schulter legen, wenn das Schaf geschlafen hat.
Da du dich jetzt noch nicht geäußert hast, welches Stück du nimmst, eröffne ich den Reigen und wähle einen Song von Ian Hunter, den er für uns beide geschrieben hat. Bah. Der Titel heißt Bastard.
Jo, da fühle ich mich angesprochen.
Es geht darum, You're a Bastard, habe ich neulich mal wieder gehört, den Song. Ian Hunter, super Typ.
Ist mir völlig unbekannt, aber ich bin bereit, mir das gleich anzuhören.
All the Young Dudes, damit ist Ian Hunter groß geworden, ja.
Ich dachte immer, das wäre Mott the Hoople gewesen.
Ja, da war er doch Sänger.
Ach so.
Ich weiß noch, wie ihr mich damit reinlegen wolltet.
Ich hatte tatsächlich früher mal so ein Poster von Mott the Hoople, deswegen kannte ich die überhaupt. Und Töne dachte, ich will ihn verarschen. Daraufhin hat Töne dich angerufen in meinem Beisein.
Ja.
Und genau. Weil er dachte, du würdest ihn nicht kennen, hast natürlich sofort, Fachmann wie du bist, alles ausgepackt, was du über Mott the Hoople wusstest.
Es ging ja so, er sagte, ey Till, wir haben jetzt schon eine neue Titelmelodie für Atzes neues Programm. Und zwar All the Young Dudes. Und zwar in der Version von Mott the Hoople. Was sagst du dazu? Und ich habe natürlich nur gesagt, vielleicht sollten wir lieber das Original von David Bowie nehmen. Und dann war einfach nur traurige Stille.
Ja, entsetztes Schweigen.
Oh Gott.
Ja, aber guter Song.
Ja, aber ist ja gut. Aber ich wähle diesmal von Ian Hunter eben halt von dem Album You're Never Alone with a Schizophrenic Mind. Bastard.
Ah, okay. Verstehe. Ja, interesting.
Yes. Man muss ja auch ab und zu mal sich abseits der Pfade bewegen, oder?
Ja, und so was habe ich ja heute auch. Ich nehme nämlich, habe ich eben schon drüber gesprochen, God's Gonna Cut You Down.
Ah.
Und zwar in der John Grant Version. Eigentlich gefällt mir Johnny Cash Stimme da besser, aber in der Johnny Cash Version ist halt immer noch so ein Schlagzeug drin. Und so ganz oder fast ohne Rhythmus gefällt mir die Nummer noch besser. Da ist sie noch düsterer.
Ja. Also, ja, was mich jetzt schon wieder zu dieser Serie bringt, von der du gesprochen hast, die mir sehr empfohlen ist, nicht nur von dir, wie mir gerade auffällt. Jetzt klingelt es nämlich, das haben mir schon eher Leute gesagt, dass diese Serie Inside Man sehr gut sein soll. Jetzt mit dem Titel God's Gonna Cut You Down werde ich natürlich erst recht mal reinschauen.
Und da du ja gesagt hast, lass doch alles weg, wird dich die Serie auch begeistern. Kannst du so als Theaterstück aufführen. Eigentlich ist es ein Kammerspiel. Die Küche spielt im Keller. Und ja, bei der Einführung ist noch eine U-Bahn dabei, aber ansonsten ist da nicht viel. Herrlich.
Aha.
Herrlich.
Da habe ich zwei Serien. Ab Mittwoch geht, glaube ich, The Crown wieder los, wo ich ein großer Fan von bin. Aber dann werde ich auch mal bei Inside Man reingucken. Und dieser Pastor möchte Leute umbringen.
Ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Es ergibt sich eine Situation. Ja, es geht ganz schön unter die Haut. Also nicht verwechseln mit dem Film Inside Man mit Denzel Washington.
Ja, alles klar. Oh Mann, ja. Ich sage Tschüss nach Hamburg und bleib mir gewogen. Ne?
Habe ich doch den Spruch jetzt in den Balken bei der Zimmermannsgenossenschaft, weißt du, so was ziehe ich mir rein hier, ne? Und zwar direkt auf Rufweite zum Hans-Hummels-Denkmal. Allein heißt du Chau in Not, zusammen schlowin Düvel daut. Also alleine kommst du schnell in Not, zusammen schlagen wir den Teufel tot. Das gefällt mir gut.
Ja, das gefällt mir auch gut. Das lassen wir uns. Du den ersten Teil des Satzes, ich den zweiten, lassen wir uns eintätowieren, oder?
Richtig. Und zwar auf die Stirn. Oder
zumindest mit Edding.
vielleicht erstmal mit dem Edding, aber abwaschbar.
Ja, ich muss ja auch gucken, wo ich zwischen all den Haaren noch eine Stelle finde.
Ja. Oh Gott. Oder mit Wasserfarbe.
Oder du kannst mir Folie auflegen und auf die Haare sprühen.
Ja. Auch eine gute Idee.
Auch eine schöne,
Mit Perlmuttlack.
Oh, wat mut per mut. Und damit verabschiede genau. ich mich aus Hamm in Westfalen mit einem zünftigen Auf Wiedersehen.
Genau, aus Hamm nach Burg.
Gibt es nicht auch Hamburg-Hamm? Gibt es auch?
Ja, ne? Gibt es auch. Ja.
Was gibt es, was es nicht alles gibt?
Ja, du, ne, hier.
So, ab und in Hamburg sagt
gar nicht mehr, NATO auch nicht, aber ab und zu mal die Wurst warm machen. Ne?
Feierabend jetzt.
Tschüss, ciao.
Tschüss, hau rein.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.